Ciao, schöne!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Wir sind heute sehr stationär und gleichzeitig sehr weit weg unterwegs. Und mit wir, damit meine ich mich und meinen virtuellen Reisekollegen Cornelis Carter. Hallo.
Hallo, ich bin virtuell. Hallo Sven.
Ja, du bist sowohl virtuell von mir entfernt. Wir sind über eine Standleitung mit modernster Internettechnik verbunden. Und wir sind verbunden mit einem Ort, den wir euch gar nicht so geheimnisvoll vorenthalten dürfen. Und weil er schon im Folgentitel steht. Und wenn ihr gerade einfach so in diese Folge reingestolpert seid, dann ist er selber schuld. Jetzt kommt der Spoiler. Wir möchten mal wieder eine Walking-Tour machen. Dabei gucken wir ein Video, was wir auf YouTube gefunden haben und gucken uns dieses Mal die chinesische Mauer an. Den Link zu dem Video findet ihr in der Folgenbeschreibung und auf schöne-ecken.de. Wenn ihr also mit uns einsteigen wollt, dann scrollt in diesem Video zur Sekundenmarke 045. Das ist das erste Kapitel, denn da steigen wir gleich ein. Vorher wollte ich aber mal mit dir, Cornelis, ein wenig, weil sonst ist ja auch keiner da. Also ich habe ja da auch jetzt gerade nicht so die Wahl, außer mit mir selbst zu reden. Und so schizophren bin ich noch nicht.
Ja, sorry.
Wie kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal mit diesem Bauwerk der oder diesem fast schon popkulturellen Bauwerk der chinesischen Mauer in Berührung gekommen bist?
Ich hätte es fast gesagt Kinderbuch, aber dann wusste ich nicht genau weiter was. Ich habe so das Gefühl davon, das war irgendwo eine Zeichnung in einem Kinderbuch.
Okay.
Aber ich, also genauer könnte ich es gar nicht sagen.
Ja, ich bin mir selber auch nicht sicher, vermutlich mal auch in irgendeinem lustigen Taschenbuch oder so, weil die Ducks wieder irgendwo in ferne Länder gereist sind und die dann im Zweifelsfall gar nicht China heißen. Apropos, wir müssen uns eigentlich noch zu Beginn einigen, ob wir es China nennen oder ob wir es China nennen. Da gibt es ja auch so zwei Glaubensrichtungen und ich habe mir zuletzt sagen lassen, dass China richtig ist.
Also ich habe letztens einen Podcast gehört von einem großen öffentlich-rechtlichen Sender, der hat China gesagt. Da dachte ich mir, cool, okay. Die machen es so wie ich und müssen es ja auch irgendwie wissen. Ist es nicht vielleicht einfach ein bisschen Nord- oder Süddeutschland?
Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ja, wir einigen uns gelernt. Einfach darauf, was wir sagen möchten. Und ich habe mich jetzt
China.
China entschieden, weil so habe ich es in der Grundschule gelernt. Und es tut mir leid, das kriegt ihr aus mir nicht mehr raus. Ein altes Pony lernt keine Tricks mehr.
Also, wir könnten kurz einen Poll machen, wenn dann ein Feedback, ja, genau. Die meisten Kommentare, genau. Schreibt doch bitte mal rein. Wir würden uns auch tatsächlich freuen, wenn wir mal ein paar Kommentare bekommen, einfach um zu sehen, ob ihr noch lebt. Nein, wir kriegen ja auch schöne Kommentare, aber immer sehr punktuell. Vielleicht wäre ja mal so ein Poll halt auf jeden Fall sinnvoll, um zu merken, wie sprecht ihr China aus oder China rein und wie viel seid ihr eigentlich und wenn ja, woher?
Und wahrscheinlich blamieren wir uns genauso damit wie damals bei der Folge 100, wo wir im Kino gefragt haben, ob das jetzt Holland oder die Niederlande sind, ne? Mhm.
Ja, übrigens hat, glaube ich, der Niederländer Giesbert Kok, den wir in der letzten Folge gehört haben, wer es nicht gehört hat, unbedingt reinhören, an unserer tollsten Folge seit langem, glaube ich, er hat immer Holland gesagt.
Stimmt.
Okay. Ja. Also entweder es ist in Holland, in der Gegend Holland oder man sagt in den Niederlanden Holland. Zu den Niederlanden in Holland, whatever.
Ja gut, also Holland ist ja so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Nordrhein-Westfalen. Aber wir laufen gerade eine sehr lange Tangente ab.
Lass uns England.
Den Zug wieder auf die Gleise stellen. Wir waren bei der chinesischen Mauer.
Chinesischen.
Folgt Cornelis und schreibt es uns bitte in die Kommentare, was ihr bevorzugt. Ich habe, also wie gesagt, mit Sicherheit in irgendeinem komischen Disney-Comic mal das Ding das erste Mal gesehen. Meine erste richtige Erfahrung davon, und damit schlage ich jetzt eine kleine Tangente Richtung Videospiele, ist, weil das ist ja auch ein Thema für uns, wir haben ja immer wieder mal so Reisebezug zu Spielen und auch also reale Orte in Spielen entdecken. Das ist ja auch sowas, das ich irgendwie wahnsinnig faszinierend finde, wenn reale Orte in Spielen drin sind. Und bei Tomb Raider 2 damals, ich hoffe, es war 2, gab es ein Level, das spielte an der chinesischen Mauer. Da konnte man so zwei Segmente davon irgendwie langrennen. Das war halt nichts weiter als so grüne Hügel. Also sah halt aus wie Clownkotze auf ein paar Polygonen, die irgendwie so ein bisschen Hügel darstellen sollten. Und das war auch auf der PlayStation 1 und hat auch dementsprechend geruckelt wie Ratte. Und die PlayStation hatte ja so ein lustiges Phänomen, das nannte sich Polygon-Morphing, weil um Rechenzeit zu sparen, hat die alte PlayStation quasi die X, Y und Z-Koordinaten der Polygonkanten gerundet, sodass die immer an ohne Nachkommastellen einrasteten. Und das führte halt in Bewegung dazu, dass die gesamte Umgebung so ein bisschen wabbelte. Und
ja, okay, das habe ich sogar auch im Kopf, ja.
Das hat diesen typischen PlayStation 1-Look. Das heißt, diese Mauer morphte so vor mir ein bisschen rum. Aber ich weiß noch, dass das für mich total faszinierend war in diesem Spiel, an der chinesischen Mauer und auch in Venedig und so rumzulaufen. Und hast du das mal gespielt, eins von den Dingern?
Nee, wir hatten es doch gerade im Vorgespräch, dass ich eigentlich nee.
Ja, aber gut, mit Tomb Raider ist ja jeder irgendwie mal in seinem Leben in Berührung gekommen, nee. Habe ich so ein Gefühl.
Ich habe doch bis Duke Nukem mal gespielt und dann war es vorbei mit meiner Spielekarriere.
Ach so, welches denn?
Ungefähr
das,
so.
Wo man die Knarre vor sich hatte oder das, wo man seitlich durch Level durchlief?
Es gibt eins mit seitlichen Leveln.
Ja, aber Vorsicht, glaube ich. Das ist ja Duke Nukem. Das sind die ersten beiden Duke Nukems. Und dann später gab es ein Duke Nukem 3D. Und das war dann das erste, also Ego-Shooter-Ding quasi.
Dann war es das, ja.
Okay. Na gut, das ist so
ähnlich. Die Geräusche haben sich tief eingebrannt.
Nur, dass es ein Kerl ist und dass man ihn nicht sieht. Und obwohl, das wissen die wenigsten. Duke Nukem 3D hatte einen Third-Person-Modus. Entschuldigung, Zug auf die Gleise. Da waren wir eben. Nee, also ich finde es, also diese Erwartungshaltung von der Umsetzung von Real zu Spiel. Und wir haben ja gerade auch, wir schreiben gerade den Ende Februar 2023 und da ist eine sehr populäre Fernsehserie gerade gestartet, nämlich die Verfilmung vom Spiel Last of Us. Und da ist ja auch wieder so ein Fall, wo quasi die Realität zwar vorher nicht da war, aber jetzt quasi da ist. Und ich finde das immer interessant, wenn Spiele so zu Serien umgebaut werden und man dann diese Welt, die man vorher im Spiel gesehen hat, auch auf der Mattscheibe-Leinwand irgendwie erwartet. Du hast eine kleine Historie damit, hast du mir im Vorgespräch eröffnet.
Ja, tatsächlich. Also das verknüpft auch fast ganz gut zu unserem Walking-Tour, wenn man so will. Also ich hatte damals einen Freund, oder habe ihn immer noch, unser Reisekonsultant, natürlich, ihr kennt ihn, Mr. S. hatte mir damals vorgeschwärmt von dem Spiel, dass das ja so toll vom Storytelling wäre und so emotionale Höhepunkte und Tiefpunkte und er hätte geweint und alles und hat mir also so voll davon vorgeschwärmt, dass ich echt ziemliches Fear of Missing Out hatte, im Sinne von, ach, niemals werde ich diese Geschichte so erleben wie er. Weil ich dieses Spiel natürlich nicht spielen würde. Also ich hatte nicht vor, damit viele Stunden, 20, 80, 100 Stunden damit zu verbringen, nur um diese Emotionen zu haben. Obwohl ich es gerne, also ich hatte schon, ich war schon neidisch, ne? Und dann hat er mir gesagt, ja, guck doch einfach das Let's Play. Das war damals noch ein ganz neues Ding. Und gab mir irgendwie so eine mega Monster-Videodatei, die ich dann auch praktischerweise auch einem sehr langen Flug, ich hatte einen langen Flug in die USA, damals flog man ja noch, oder wir, von 8 Stunden und hatte dann gedacht, okay, ich gucke das Spiel einfach und dann habe ich die gleichen Emotionen. Aber es war einfach stinklangweilig. Also ich habe quasi nur eine 8 Stunden Walking-Tour gehabt von Leuten, die durch die Gegend laufen und klar gibt es da irgendwie auch so die Cutscenes und die Geschichte, aber es war einfach überhaupt nicht interessant aus der Perspektive. Und ich habe damals schon gedacht, bitte, macht mir eine Fernsehserie daraus. Ich bin wirklich so. Und ich war sehr happy, als das jetzt passiert ist und schaue sie auch, bin jetzt bei der aktuellen Folge jeweils auch, ich glaube ich bin ganz aktuell und finde sie einfach kolossal gut, egal wie das Spiel gewesen ist. Sie ist auch sehr architektonisch auf eine Art und Weise, die zwar leider dystopisch ist und das ist nicht unbedingt das, was jeder Mann und jede Frau sehen möchte, aber ich finde es interessant, wie sie die Welt interpretieren und weiterentwickeln. Meines Erachtens springen sie da ein bisschen sehr weit in eine kaputte Welt, so kaputt sind 20 Jahre Moda machen die Welt, glaube ich, nicht so sehr kaputt, aber egal. Auf jeden Fall macht das Spaß, das zu gucken und jetzt verstehe ich die Emotionen so ein bisschen, ja. Und deswegen schon durchaus eine Empfehlung, ist ja auch eine HBO-Produktion, die können eigentlich was und finde es interessant, dass sie sich an dem Spielebereich hier, an der Spieleverfilmung versucht haben, ja.
Was ich jetzt daran so interessant finde, ist, dass wir eigentlich damit ja so eine Art Metathema gerade für unsere Walking-Touren aufgemacht haben. Denn wir gucken uns ja auch etwas an, was jemand anders erlebt hat.
Ja.
Und ich finde das bei Let's Plays, die funktionieren für mich auch nicht. Also ich spiele das wahnsinnig gerne, also spiele. das Last of Us jetzt tatsächlich nicht so. Das hat mich vom Gameplay damals her nicht so gecatcht, einfach weil das so ein Schleichspiel ist und ich schleiche nicht gerne in Spielen. Ich baller gerne rum oder flieg rum oder mach irgendwas offensiv, aber ich habe nicht so Bock, mich in Spielen zu verstecken. Und das, also Let's Plays funktionieren für mich höchstens, wenn ich den oder die Streamerin richtig mag und da dann auch eben so die Metaebene mit Sprüchen und Witzen und Persönlichkeit irgendwie habe. Obwohl ich das lustigerweise früher überhaupt nicht wollte. Wenn ich einen Eindruck von dem Spiel früher wollte, dann habe ich mir immer so also kommentarlose Let's Plays angeguckt, aber eben immer nur, um einen Eindruck vom Spiel zu gewinnen, nie um das Spiel im Ganzen zu erleben. Ab und zu mal, um, wenn ich den Endgegner nicht geschafft habe, mir die letzte Story-Sequenz anzugucken, aber nie, um es jetzt anstelle zu erleben. Und ich habe diese These, dass das nur bei sehr wenigen Menschen funktioniert, die Emotionalität, die ein Spiel dir bieten kann, in einem reinen Abfilmen des Spiels rüberzubringen. Einfach weil dieses Mitleiden mit der Figur und auch diese Zeit, die es manchmal braucht, um eine Szene wirken zu lassen, gar nicht vorhanden ist. So ähnlich wie man eben bei einer virtuellen Walking-Tour eben nicht die Gerüche und nicht die Perspektive und nicht die Tiefe und auch nicht die ganzen restlichen Sinneseindrücke und vielleicht auch eben nicht die Distanz hat. Ne? Wir haben ja mal in unserer Reisen der Zukunft-Folge darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn wir uns in Zukunft VR-Headsets aufsetzen können und vielleicht mit kleinen Drohnen ums Kolosseum oder so herumfliegen können. Ist das denn dann dasselbe oder wird sich das künstlich und so detached anfühlen? Weißt du, was ich meine?
Ja. Also es ist, glaube ich, ist wahrscheinlich beides, ne? Also dasselbe ist es nicht, aber das Gleiche insofern schon, dass es zumindest eine bestimmte Näherung an den Ort macht und vielleicht auch eine Näherung an das Spiel macht, aber im Let's Play vielleicht einfach tatsächlich zu viel fehlt, einfach genau von diesem Timing. Ich würde fast sagen, und dann kommen wir auch vielleicht zurück zu den Walking-Touren und der Tour, die wir gleich machen, dass man schon ein bisschen dichter dran kommt an so ein Reiseerlebnis, weil es vielleicht auch mehr dem entspricht. Es ist ja nicht so, dass der Besuch jetzt an der chinesischen Mauer 40 Stunden gedauert hatten wir davon jetzt irgendwie eine sehen, sondern das ist schon auch nicht so viel länger gewesen. Insofern, ich glaube, dass man da sich ein bisschen schon hinbieben kann, oder? Mehr als vielleicht beim Spiel oder beim Let's Play oder bei einem.
Denke ich auch.
Flug. Ja.
Allerdings würde ich das ergänzen mit, das vielleicht gehört zum realen Eindruck, den man von der chinesischen Mauer hat, nicht nur, dass man plötzlich da, also wir beamen uns ja jetzt förmlich dahin. Durch die Reise an sich und dadurch, dass man das Land an sich auch noch durchschreitet, dass man den Kulturraum betritt, dass man vielleicht vorher in dem Hotel übernachtet hat, dass man die Fahrt dahin gemacht hat, vielleicht das Lokalkolorit noch aufgesaugt hat durch die Menschen, denen man vorher begegnet ist und sowas. Ich glaube schon, dass das den Eindruck, den man dann vor Ort annimmt, schon irgendwie färbt und dass sich dadurch vielleicht das Ganze dann auch monumentaler oder eingeordneter, ich hoffe, man kann mir da folgen, anfühlt.
Ja, vielleicht schon. Jetzt ein bisschen die Frage, was man Wert legt. Ne? Also, dass es so ein ganzheitliches Erlebnis ist, sicherlich ist natürlich die Reise besser, allein durch das Essen und das, was drumherum gehört. Aber sich mal so einen Ort ein bisschen, einen Ort wirken zu lassen, ich fand das unsere Walking-Tour, und wir haben ja auch schon 4, 5, 6 gemacht, schon durchaus eine erste Form der Näherung bieten und auf jeden Fall auch eine Form von Unterhaltung und von Reise bieten. Insofern, ja, also es ist schon was dabei, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Ja, aber vielleicht springen wir so langsam mal hin, oder?
Ich würde auch sagen, wir legen mal los.
Ja. Ich muss noch, aber bevor wir hinspringen, wollte ich noch eine Sache noch mal auch euch erklären, euch lieben Hörerinnen und Hörern. Ganz wichtig vielleicht, weil wir hatten das bisher nicht drin. Wir haben diese Touren vorher nicht geguckt. Wir sind genauso unvorbereitet, wie als wären wir wirklich in der chinesischen Mauer. Also wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen auch nicht, was in der nächsten Ecke erscheint. Und diese Tour wird auch ein bisschen geschnitten sein von dem Menschen, der sie gebaut hat. Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil wir genauso, das ist ja fast klassisch schöne Ecken. Wir fahren da jetzt rein und wir erleben.
Richtig, und wir steigen auch sehr skurril ein, das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr mit uns startet. Ich gebe gleich ein Startsignal für euch, also der Cornelis wird sicherlich im Schnitt da ein wunderschönes kleines Geräusch einspielen. Wir machen das jetzt richtig Low-Tech-mäßig und wie gesagt, unser Einstieg ist bei 0,45, also 45 Sekunden vom Start und ich drücke jetzt auf Start. So, wir sind in einem Hill-Climbing-Sled-Ride. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Beim Besteigen der chinesischen Mauer.
Warum ist das Bild auf dem Kopf?
weil Menschen lustig sind und die Kameras so klein sind, dass man das inzwischen tun kann. Das sieht witzig aus. Also irgendwie, auch weil das so eine HDR-gefilmte Geschichte ist, es ist sehr bunt. So ein krasser Kontrast zu dem Schnitt, den wir jetzt erleben.
Ja, aber ich wollte mal kurz erzählen, wir sind mit einer Seilbahn, Zahnradbahn, Tunnelbahn, die ich so noch nirgends auf der Welt gesehen habe, auf die Mauer gefahren. Das finde ich erstmal in sich schon echt ganz cool und ganz faszinierend. Das hat was vom Freizeitpark, um die Menschen offensichtlich nach oben zu befördern, weil diese Mauer ja auf Bergkämmen läuft, was schon in sich sehr abgefahren ist. Da muss man erstmal hin und erstmal hoch. Und das ist offensichtlich per Tunnelwegelchen-System gestaltet. Und jetzt sind wir auf der Mauer von Baderling.
Es gibt wohl verschiedene, ich guck das mir gerade mal parallel hier so an, es gibt wohl verschiedene Gondeln, also auch so Seilbahnen und sowas, die auf die Mauer hochführen. Lustigerweise finde ich aber gerade keine Referenz zu diesem Sled Ride, wie er hier gerade angekündigt wurde. Das ist ja sehr abgefahren. Ja, ansonsten sind wir jetzt oben auf der Mauer. Es ist halt eine Mauer.
Zumindest ganz witzig, unser Tour-Guide, der diese Tour aufgezeichnet hat, entschuldigt sich gerade, dass diese Tour relativ slow wäre, weil er irgendwie einen schweren Rucksack zu tragen habe. Und ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert davon, dass hier alles so schnell geht. Ich würde gern verweilen und mir erstmal den Ausblick anschauen und wie diese Mauer konstruiert ist und einfach mal ein bisschen so die Grundgeschichte aufnehmen. Aber das ist gerade ganz schwierig, ne? Also wir latschen jetzt schon mit relativ Highspeed da lang.
Wirst du noch genug Zeit für haben, weil Spoiler, ich befürchte, dass sich der Grundgedanke dieser Mauer in den nächsten Minuten in diesem Video nicht verändern wird. Ich denke mal, du wirst ein Muster erkennen.
Ich dachte, die ist alle 3 Meter mit neuen Attraktionen gesegnet, die ganzen 6000 Kilometer.
Nee, ich fürchte nicht. Wir sollten aber vielleicht auch mal erklären, welche Mauer das hier ist. Denn so im Allgemeinen, und da sind wir beide, glaube ich, in der Vorrecherche zu dieser Folge recht schnell drauf gestoßen, hast du mir schon im Vorgespräch gespoilert. Denn es gibt irgendwie nicht nur diese eine chinesische Mauer.
Ja, es gibt alle möglichen Stränge und Fragmente aus verschiedenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und die chinesischen Mauern, zwar in der gleichen Gegend angeordnet, so im Norden von Peking, so ein bisschen als Schutz gegen, wer man da auch kommen mag, glaube ich, ursprünglich auch andere Chinesen, die gegeneinander gekämpft haben, es hat ein Mauersystem mit allen möglichen Fragmenten und Segmenten, die auch nicht komplett durchverbunden sind. Also die chinesische Mauer sind Mauern.
Ja, Barbaren waren das. Also das ist natürlich das, wie man sie landläufig heute bezeichnet. Eigentlich waren es Nomaden, die halt im Norden des Landes gelebt haben und alles, was sie selber quasi nicht zum Leben erzeugen konnten, von den Bauern der Region geplündert haben. Und das war in der damaligen Dynastie. Jetzt habe ich mir die nicht aufgeschrieben, weil ich super professionell bin in diesem Podcast. Aber wir werden sicherlich den einen oder anderen haben, der oder die uns das in die Kommentare schreiben wird, welche Dynastie das war. War es die Han-Dynastie? War es die... Nee, egal. Und dann haben die sich halt entschieden, so lass uns doch mal einfach ein paar Mauern ziehen. Und das ist lustigerweise so weit im chinesischen Gedankengut irgendwie dadurch verhaftet, dieses Mauerbauen, dass noch heute in den Menschen so eine Art von Grundunzufriedenheit und Unruhe herrscht. Denn das Eigenheim ist quasi erst dann fertig, wenn es von einer Mauer umzäunt ist. Die muss nur hüfthoch sein. Es ist aber wirklich wohl so ein richtiger Unwohlgedanke bei vielen Chinesen, wenn sie ein Eigenheim sich leisten können, was ja in diesem Land nicht unbedingt der Fall ist und viele Wohnkasernen existieren, dann muss da eine Mauer drum.
Ich habe gerade gedacht, das ist ja total deutsch, aber naja. Gibt es ja in manchen Kulturen, also ist mir auch bei manchen Reisevideos aufgefallen, dass das aus anderen Gründen in Südafrika auch relativ stark verbreitet ist, hier das Gebäude einzuzäunen, daher aus Sicherheitsgründen, also das gibt es natürlich schon. Ja. Okay, wusste ich nicht.
Ja, und die Mauern, das wusstest du wohl vor mir. Ich dachte halt immer, die chinesische Mauer, das ist diese, die wir hier gerade sehen. Also die mit Stein und Mörtel
und Türmchen
und halt diesen Wachtürmen aller Ecken. Boah, diese Landschaft ist wunderschön da unten.
Ja, es ist gerade wirklich, jetzt hatte ich doch mal hingeguckt, ich habe echt, ich habe Fernweh, also wirklich, ich liebe ja sehr zerklüftete Berglandschaften und wenn man dann noch alte Steine oben drauf hat, das ist schon...
Ja, das wäre wahrscheinlich hier der ideale Ort, wo wir beide zufrieden wären. Ich hätte Naturlandschaft und du hättest Bauwerk und das ist ja wohl auch in Teilen so ein bisschen Backstein. Speaking of Backstein, die restlichen Mauern sind gar nicht aus Stein. Denn worauf wir uns hier gerade bewegen, das ist der sogenannte große Drache, Also das ist auch so, es gibt mehrere verschiedene Namen für die Mauer, auf der wir uns jetzt bewegen. Das ist die neueste von den ganzen Mauern, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und die hat auch noch einen chinesischen Namen, der bedeutet übersetzt. Pause. Nee, geht ja nicht, wir sind ja in der Live-Aufzeichnung. Hallo!
Scheiße.
Jetzt habt ihr mal erlebt, wie das ist, wenn ich nicht durch meine Recherchen komme.
Sprichst du von der 10.000 Li lange Mauer?
Ja, genau. Dankeschön. Ja.
Das ist die
10.000 Li lange Mauer. Hast du rausgefunden, dass es zwei Übersetzungen so gesehen für dieses 10.000 Li gibt?
Einerseits ist ein Li ja etwa 500 Meter. Und demnach könnten 10.000 Li 50. Nein. Könnten 5.000 Kilometer sein. Allerdings ist 10.000 sowas wie unendlich, beziehungsweise eine unzählbare Menge wie unsere Myriade, also einfach verflucht lang und groß. Ne? Unvorstellbar lange Mauer.
Genau.
10.000 Li, lange Mauer.
Ich habe hier stehen, ein Li entspricht etwa 575 Metern, bevor wir jetzt die ganzen entrüsteten Kommentare bekommen. Da haben wir offensichtlich Quellenunschärfe.
Ja, es ist so unterschiedlich interpretierbar, wie das Wort kurz ist.
Ja, wahrscheinlich. Nee, also auch die, auf jeden Fall die anderen Mauern sind eben aus Lehm und Stroh. Und ja. Ich wusste nicht, dass man daraus Mauern bauen kann. Das ist total faszinierend.
Ja, also aus Lehm und Stroh und teilweise aus Stein aufgeschichtet. Ne? Also die älteren Mauern, wie alt sind die ältesten? Ich glaube 1500 Jahre bis zu. Mhm. Wurden erstmal relativ simpel auf die Berge aufgeschichtet, um die Feinde und die Barbaren abzuhalten. Und dann wurde das ganze System halt immer elaborierter und ausgereifter und auch aufwendiger, weil man eben auch mehr Bautechnik drauf gehabt hat und das dann auch eingeflossen ist. Ne? Also es ist ein 1500 Jahre oder vielleicht 1000 Jahre, ich weiß nicht, wann die letzte gebaut wurde, waltendes Projekt, immer noch bessere, stabilere, modernere Mauern zu bauen. Das ist schon irgendwie faszinierend.
Ja, total. Also ich habe auch ultra Respekt davor, vor so einfachen Bautechniken. Ne, es gibt ja heutzutage die modernsten aus Glas und Stahl und 3D-Druck und weiß ich nicht was für Bautechniken. Ich finde es aber umso beeindruckender, so simple Dinge wie Fachwerk, ne, die ja ähnlich gebaut sind mit Stroh und Lehm. Und diese alten Mauern wurden, man hat eine Verschalung gebaut, links und rechts, so Holzbretter. Und dann kam immer eine Schicht Stroh, eine Schicht Lehm, eine Schicht Stroh, eine Schicht Lehm. Und dann ist man mit so Stampfstöcken da drüber gelaufen und hat das eben immer weiter verdichtet. Und das muss richtig stabil sein. Denn diese Bauern in der nördlichen Region, die noch heute dort leben, die bauen Mauern teilweise heute noch so.
Ja, krass. Und man hat diese Mauer, also zumindest die moderne Mauer, die wir ja auch gerade belaufen, auf die Bergkämme gesetzt. Und das ist wohl die teuerste und aufwendigste Methode überhaupt, irgendwo etwas hinzustellen. Also nicht, die ursprünglichen waren, glaube ich, im Tal und später waren sie auf dem Bergkamm. Das finde ich also auch irgendwie so echt faszinierend. Ich habe irgendwie dann gedacht, manchmal gedacht, die Menschen hatten früher einfach zu viel Zeit. Naja, sie hatten auch wirklich viel Zeit, sowas zu bauen. Weil es einfach super aufwendig ist. Man muss den ganzen Kram zu Fuß und mit irgendwelchen Maultieren auf den Bergkamm bekommen, um dann Stück für Stück, und dann reden wir aber, wie lange ist das längste Stück am Stück? 3000 Kilometer? Also, boah.
Ich bin schon ein bisschen beeindruckt.
Also hat mich immer beeindruckt, dieser Mauer, einfach von ihrer Länge und von dieser Kraft, die da drin steckt und dieser Leistung, sowas irgendwie zu schaffen. Das hat mich, glaube ich, als Kind schon fasziniert. Immer schon.
Ja, wobei es ja auch sehr traurige Umstände hatte. Ne? Also es waren viele Zwangsarbeiter, das sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Also das ist zum einen natürlich eine beeindruckende Leistung.
Okay.
Nur wie so häufig in dieser Zeit ist es halt so, dass wahnsinnig viele Menschen, also teilweise arbeitete jeder 20. Männliche Chinese, der zum Zeit der Ming-Dynastie, wie mir gerade unser Tourguide geflüstert hat, hier mitgebaut hat. Also jeder 20. Chinese wurde quasi dazu verpflichtet, eine Mauer mitzubauen und es sind unheimlich viele gestorben und der Legende nach wurden die mit in die Mauer quasi eingemauert bzw. beerdigt. Das ist nicht überliefert und wurde auch nie bestätigt oder konnte nicht bestätigt werden. Was wohl nicht der Wahrheit entspricht, ist, dass teilweise wohl Knochenmörtel benutzt wurde. Also dass menschliche Knochen gemahlen wurden, das hat man nicht gemacht. Das stimmt wohl nicht. Ich glaube nicht, dass sie jeden Mörtel untersucht haben, der hier genutzt wurde. Es ist auf jeden Fall eine große ja, Menschenvernichtungsbauart gewesen, die hier auch dann stattgefunden hat.
Weil wir gerade bei Mörtel sind, um vielleicht ein bisschen wieder von den schlimmen Seiten wegzukommen, hast du gelesen, dass da teilweise Klebreis verwendet wurde?
Ja. Ja, im das finde ich
dass
so
das einfach cool. Super stabile Artweise zu bauen ist, weil da irgendein Stoff drin ist, den haben wir jetzt gerade nicht präsent, also irgendein biologischer Stoff, der das einfach so haltbar macht, dass es eben auch heute einfach noch steht, weil sie da entsprechend Reis verwendet. Ich finde das total faszinierend. Warum macht man das nicht heute noch?
Da sehen wir übrigens gerade im Hintergrund eine dieser Gondelbahnen, die auf die Mauer rüberführt.
Ja.
Also da ist wohl einiges gemacht worden und das ist irgendwie so ein krasser. Also, ich finde das irgendwie einen ziemlich krassen Kontrast zu dieser Historie dieser Mauer. Einerseits finde ich es cool, dass diese, also dass Dinge quasi auch eingebunden werden und ja, ne, nur sie bauen sie ja auch nicht wieder auf, so wie ich es beim Kolosseum schon mal kritisiert habe aus meinem Blickwinkel. Hier werden quasi dann Absperrungen dran geschraubt und Wegweiser dran geschraubt und Kaugummiautomaten aufgestellt und ja, eine Gondel halt dran gesetzt.
Ja.
Ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass Menschen überhaupt da hin dürften, also außerhalb von China. Denn man darf ja nicht vergessen, dass sich China erst so in den 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert überhaupt im Westen so richtig geöffnet hat. Ne?
Ja. Übrigens aufgezeichnet vor ziemlich genau 2 Jahren, im März 2021. Also jetzt haben wir noch Februar, aber es ist ganz interessant auch mal zu sehen, das ist da auch Winter, weil es Nordhalbkugel, aber es gibt dann doch mal so ein bisschen auch was, passt ganz gut zur Zeit, glaube ich. Mhm. Als wären wir gerade dahin geflogen.
Ich finde die Bauweise interessant. Also mich erinnert das eigentlich, weil ich bin großer Fan von so chinesischer oder generell asiatischer Architektur. Ich finde das halt total schön, diese Pagoden und sowas. Und mir ist immer aufgefallen, dass diese Mauer überraschend westlich aussieht. Von ihren, ne, auch hier, wir sehen jetzt hier so schießschartenmäßige Zacken, also was eher so an europäische Ritterburgen erinnert, ne, diese Zinnen oder,
ja.
Wie nennt man das eigentlich? Finnen, Zinnen, keine Ahnung.
Ich hätte jetzt auch Zinnen gesagt, mit Schießscharten. Schießscharten. Wobei das ja auch letztlich, also sobald du Gewehre hast, gibt es eine gewisse Physik, wie man sich dann tarnen und verstecken muss und wie man sich quasi die Öffnung bauen muss, damit man möglichst gut geschützt in möglichst viele Richtungen schießen kann. Und dann kommst du eigentlich immer auf ähnliche Lösungen. Ist das jetzt deswegen westlich oder liege ich falsch? Ich weiß es nicht.
Ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, weil es ist ja letztendlich eine Militäranlage und vielleicht ist einfach, sobald man. Also im Militär muss ja immer alles effizient sein, da darf ja nichts groß verschönert sein, obwohl sich so gerade die asiatischen Länder ja immer sehr mit ihren Kriegsführungsornamenten, sag ich mal, sehr schmückend da durch die Weltgeschichte bewegt haben. Ich erinnere da nur an so Samurai-Rüstungen oder die generell diese, ja, also diesen Kampfschmuck, den eben gerade so die chinesischen Truppen und die japanischen, ja, so vor der Moderne, sage ich mal, hatten. Und wenn man die Dinge dann eben effizient baut, und diese Mauern sind definitiv auf Effizienz gebaut worden, weil die mussten sehr schnell hochgezogen werden, dann landet man vielleicht bei so einer Art Industriedesign. Also einfach im Sinne von, was brauche ich mindestens, um das zu erreichen, was ich will? Und dann ist halt egal, ob das jetzt rund oder eckig ist, sondern dann muss es einfach nur stehen und dann muss es so simpel wie möglich aufeinander zu schachten sein.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Siehst du, was ich sehe? Dass da ein Berg tatsächlich einfach die Mauer durchbricht. Das habe ich so nicht erwartet. Also da ist offensichtlich ein sehr großer Felsen. Ja, macht total Sinn. Ne? Aber in meiner Vorstellung ist sie halt wirklich ordentlich konsequent drüber gekübelt über alle Hänge. Scheißegal, was da steht. Weil sie auch schon noch diese interessante Form hat, dass es manchmal sehr, sehr steil wird. Also wir sehen jetzt auch teilweise steile Treppen mit Warnschildern. Ja. Und es gibt ja Segmente, ich hatte vorhin ein Foto gesehen, die quasi fast senkrecht hochgehen. Das ist dann nicht mehr eine Treppe, sondern eher so eine Kletterwand. Also scheißegal, wie das... Das gibt es auch. In den etwas entlegeneren Gegenden, wo man dann auch noch irgendwie drauf kommt. Aber wirklich komplette Topologie folgend gibt es halt sehr, sehr steile Abschnitte und windet sich das quasi wie so ein Wurm auf den Kämmen. Deswegen war ich gerade ein bisschen enttäuscht, dass es dann ein Loch gab. Hatte mich schon gewundert, dass der Weg, den wir laufen, kurz von der Mauer abzweigt und an einem kleinen Berg entlang wiederum dann auf die Mauer zurückführt. Aber die Mauer hatte da wirklich eine Unterbrechung.
Tja. Geht wohl nicht anders. sprengen. Weil sie hatten ja schon Schwarzpulver, aber wahrscheinlich wollten sie keine Berge wegsprengen, weil das ist ja irgendwie, vielleicht haben sie sich sogar über diese Felsen gefreut, einfach weil sie dann da eben keine Mauer noch hinbauen mussten.
Ja, wahrscheinlich.
Sie mussten es einfach nur einfassen.
Sie haben nicht an schöne Ecken-Podcaster gedacht, die sich daran ergötzen würden, wenn die Mauer wirklich konsequent, ich meine, das ist dann in der DDR passiert, okay. Ja.
Ich finde dieses Bild aber echt großartig. Also dieses, diese Ästhetik von dieser Mauer oben auf dieser Felswand irgendwie oder auf diesem spitzen Bergkamm, das ist was, was mich irgendwie total, also ja, es ist abstrus, dass mich ein für Krieg und Abwehr gebautes Denkmal irgendwie oder Bauwerk, dass ich jetzt da das Wort beruhigt in den Mund nehme, aber ich finde dieses Ding wirklich auf eine sehr eigenwillige Art und Weise ästhetisch, weil es eben diesen natürlichen Formen dieser Berglandschaft einfach folgt.
Genau.
Und immer mit dieser Unterteilung, mit diesen Trutztürmchen dazwischen, das hat schon irgendwie was. Und jetzt blicken wir auch gerade hier so einmal quer durch diese Berglandschaft und das ist schon, ich habe so leichte Aranzazu-Vibes.
Ja. Was ich noch irgendwie witzig und auch schön finde, dass der Mauer auch so was sehr Organisches gibt, die folgt halt der Topologie und diese Zinnen, die wir eben besprochen haben. Das ist halt nicht, dass diese Schießscharten irgendwie so gemauert wären, dass sie senkrecht sind, sondern wenn die Mauer sich quasi krümmt, dann krümmt sich auch diese Zinnenseitenwand eben auch mit. Und dann sind die Schießscharten irgendwie einfach in alle möglichen Richtungen so gebaut, wenn man so will. Ne? Also als ob die Mauer eigentlich erstmal einmal gerade gestaltet wurde und einfach auf den Berg drauf modelliert wurde aus Knetmasse und dann hart geworden ist. Das, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Ja.
Oder auch als wenn sich quasi das Gebirge unter der ehemals geraden Mauer so erhoben hat und die einfach mit sich geformt hat. So wirkt es teilweise. Ich finde dieses Geländer so witzig, dass die nachträglich wirklich so tausende von Kilometern wahrscheinlich Metallgestänge dahin gebaut haben, damit sich die Touristen hier festhalten können. Sehr deutsch. Also
ist ja nicht komplett begehbar. Ich habe gar nicht richtig rausgefunden, wie lange die Segmente sind, die wirklich abgelaufen werden können. Es gibt auch leider Segmente, die sind sehr verfallen. Auch wenn beständig saniert und repariert wird, gelingt das eben nicht an der gesamten Länge. Und einige Segmente wurden auch von irgendwelchen Bauern geplündert, Steine geklaut, Häuser gebaut, was sowieso inzwischen verboten ist. Ne? Also es ist hoch verboten, sich Steine zu klauen an der Mauer. Aber das ist eben auch alles passiert, deswegen gibt es einfach auch Löcher und Bruchstücke und sie ist eben nicht mehr komplett abzulaufen. Was ich auch wieder ein bisschen schade finde. Irgendwie so das Vollständigkeitsperfektionistenherz in mir hätte sich gefreut, wenn das noch so wäre. Hm. Unser Tourguide, der das gefilmt hat, sagt übrigens, das wäre sein langsamstes Video ever. Ich will nicht wissen, wie schnell der Typ sonst läuft oder die Frau. Ich weiß
nicht. Ja, das ist
das für einen.
Ja, ich finde es okay.
Ich finde es auch ja okay. Es hätte auch gerne noch einen Tick langsamer sein können.
Ich finde es vorbildlich, dass da Mülleimer stehen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, das ist gut.
Boah, ist das schön. Jetzt sind wir hier ganz weit oben.
Ich dürfte länger mal in die Landschaft gucken, ne?
Schick.
Es muss ganz schön anstrengend sein, da rumzulaufen, aber ich finde es gerade so wunderschön, wie es hoch und runter geht und bin so froh, einfach faul sein zu dürfen.
Ja, faul waren die damals nicht, denn lange wusste man tatsächlich nicht, wie lang eigentlich alle Mauerabschnitte dieser gesamten Maueranlage von China sind. Und das haben insgesamt 2000 Techniker 4 Jahre lang vermessen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und da kamen sie auf 21.196,18 Kilometer. Und das ist echt eine Hausnummer, weil das entspricht ungefähr der Luftlinie von Stockholm nach Kapstadt. Und wer jetzt nicht weiß, wo Stockholm und Kapstadt ist, guckt euch das einfach mal auf Google Maps an. Oder auf Apple Maps oder auf Bing Maps oder auf irgendeiner anderen. Holt den alten Weltatlas eures Papas raus. Ist sehr, sehr, sehr weit. Also fast
ja, das ist,
einmal halb um die Erde.
Ich muss es gerade mal kurz meinen geistigen Karten aufbauen. Das ist wirklich krass.
Und die sind damals recht pragmatisch vorgegangen. Ne? Die haben sich also wirklich, also es gibt wohl einen berühmten Spruch, den ich jetzt nicht wortwörtlich überliefern kann, aber er ging wohl ungefähr so, wenn ein Arbeiter so 4 bis 5 Meter pro Monat an Mauer bauen kann, und damit waren noch diese Lehmmauern gemeint, dann haben sie das halt so nach und nach hochskaliert und haben sich überlegt, ja gut, dann können ja 100.000 Arbeiter im Monat 1.000 Kilometer Mauer bauen. Ja, los.
Es fängt an. Wie 100.000 Arbeiter heute irgendwie 4 Millionen iPhones bauen können. Ja. Ne? Also es ist denn schon
die haben sich,
Mentalität.
Ja, denn die haben sich halt einfach gedacht, ja gut, also wenn uns die Nomaden aus dem Norden ständig die Bauern irgendwie aufknüpfen und uns die Lebensmittel rauben, Krieg mit denen ist uns zu teuer, Mauer ist billig, go for it.
Ich habe mich ja gerade gefragt, wenn jeder 20. Chinese in einem Zeitraum von wie viel 100 Jahren da gebaut hat, ob dann auch quasi 20% der menschlichen, wenn man so will, das Bruttosozialprodukt ist oder so, also einfach in den Mauerbau geflossen ist, so ein 20stel der Baumasse einfach nur Mauer. Also ich verstehe, was ich meine. Das finde ich schon einfach krass, weil andere Länder haben eben nicht sowas gebaut, mengenmäßig von Anzahl ihrer Leute. Ne? Das ist einfach mal noch so on top mit passiert, neben Städtebau und Ackerbau und wow. Der ja, Blick auf die Mauer in der Ferne. Wow, es ist geil.
Entschuldigung, die waren noch aber das ein bisschen weiter vorher. Oh ja, das ist jetzt so das klassische Bild der in Anführungszeichen chinesischen Mauer TM.
Es fehlen ein bisschen die grünen Bäume, die man sonst hat, aber egal, macht's. Also die grünen Bäume würden noch ein bisschen mehr helfen, die Mauer vom Untergrund abzusetzen, weil der so ein bisschen farblich sich nicht so stark unterscheidet. Aber es bleibt ziemlich beeindruckend.
Das ist, also vor allem, dass die noch steht. Ich meine, gut, sie ist nur in Anführungszeichen 400 Jahre alt. Aber selbst diese Lehmmauern, von denen wir eben gesprochen haben, die stehen ja an vielen, vielen Orten innerhalb von Chinas noch. Und ja, das ist schon wirklich Wahnsinn, dass die teilweise 800 und mehr Jahre alt sind und heute noch stehen. Denn da regnet es ja auch ab und zu mal, habe ich mir sagen lassen. Das ist immerhin ein Reisbauland.
Ja. Hattest du denn gelesen, ich nehme an, dass du es auch gelesen hast, wie gut die chinesische Mauer aus dem Weltall zu sehen ist?
Da wollte ich gerade mit den Pyramiden drauf hinaus, denn die kann man aus dem Weltall sehen. Und selbst ich wusste es noch nicht. Das stimmt gar nicht, dass man die chinesische Mauer aus dem Weltall sehen kann.
Das ist nur Marketing.
Ja, Marketing, aber sehr altes Marketing, ne? Das ist irgendwie 1800 irgendwas mal, hat irgendjemand mal gesagt, so man könnte diese Mauer vom Mond aus sehen.
Ja, da muss einfach ein bekloppter Denkfehler hinterstecken, weil es geht ja nun, und ich habe mich immer auch schon ein bisschen gefragt, wie das gehen kann, man muss ja irgendwie eine gewisse Fläche haben, die man von oben sehen kann, und die ist ja nicht sehr flächig, die ist halt sehr lang. Wenn man sie zusammengeschoben hätte zu einem großen Haufen, ja dann vielleicht schon, aber nee, klappt halt nicht.
Also das ist echt, also ich meine, der Weltraum ist natürlich ein dehnbarer Begriff, also ne, der geht von der Stratosphäre bis zur Unendlichkeit. Nur selbst von der ISS kann man sie nicht sehen. Und die ist nur 600 Kilometer hoch vom Erdboden aus. Und damit man sich das mal vorstellen kann, weil ich war noch nicht auf der ISS, das steht noch aus, es kommt in einer der späteren Folgen. Um das zu vergleichen, müsste man ungefähr sich vorstellen, ein menschliches Haar aus einer Entfernung von 3,2 Kilometern zu sehen.
Oh, okay.
Und das ist ganz schön weit weg. Ich glaube, wir können überhaupt nur vom Horizont so 5, irgendwas Kilometer weit gucken, also von Erdboden aus, bevor die Erdkrümmung uns einen Strich durch die Rechnung macht. Also es ist auf jeden Fall sehr weit weg. Oder 17 Kilometer waren es, ne? Ich weiß es schon mal. Eine Katze, wir sehen eine Katze. Eine chinesische Katze.
Die sind anders, ne?
An der Mauer entlang. Ja, die spricht Chinesisch. Die macht dann andere Geräusche.
Passt doch farblich ganz gut zur Mauer.
Absolut. Den kleinen süßen
Umgebung.
Erinnert mich fast an einen roten Panda. Nee, da musste ich ziemlich schlucken, dass es nicht so ist, weil ich wusste auch nicht, dass man die Pyramiden aus dem Weltall sehen kann.
Oh,
jetzt wird die Katze gestreichelt. Katzen sind einfach überall gleich, ne? Ist einfach immer dasselbe.
Die Katze ist der Kontrast zur steinharten Mauer. Noch eine Katze.
Da sind mehrere Katzen. Was ist denn da los?
Tja.
Aber der Stein da ist neu, ne? Da sind wir uns einig. Das ist so.
Ja, das ist, glaube ich, eher so dieser Verbundstein. Ne? Das macht die Katze weg, wenn die Mauer sehen.
Genau, hier drunter steht Walking Tour Mauer und nicht Katzen an Mauer.
Das ist eigentlich ganz schön dick, ne, diese Katze.
Nein, die ist puschelig.
Gott, die kann man fast aus dem Weltraum sehen.
Die Katze kann man auf jeden Fall aus dem Weltall sehen, ja. Ja, aber guck mal, auch diese runden Fenster, auf die wir jetzt hier gerade blicken, an diesem Trutzturm. Das ist so für mich total europäische Ritterburg.
Du meinst so romanisch, ne?
Ja.
Das stimmt.
Das ist so gar nicht asiatisch.
Hast du was dazu gelesen, dass das vielleicht schon inspiriert oder abgeguckt war, was ja doch durchaus an so einem Merkmal der asiatischen Kultur ist, nicht zu kopieren, sondern quasi begeistert nachzuahmen.
Ich habe da nichts zu gefunden. Das dürfte auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit gewesen sein, denn die haben ja mit dem Bau dieser Mauer so ungefähr 1300 irgendwas begonnen.
Okay.
Und ich meine, damals wäre China noch sehr isoliert gewesen. Ja. Bin mir aber nicht sicher. Ich verwechsel das teilweise mit Japan. Japan war ja noch, dadurch, dass es eine Insel war, war es ja noch isolierter vom Rest der Welt. Nur China hatte ja, also das sieht man ja auch an diesem Mauerbau, was China für eine Denke in ihrem, also Territorialdenken haben. Das ist halt dieses, wir sind hier und hier soll bitte uns niemand streitig machen, wo wir sind. Das, kein anderes Land der Erde hat so viele Mauern gebaut.
Krass, ja. Schneit es eigentlich?
Ich würde sagen, ja. Ein bisschen.
Das ist fast das gleiche Wetter wie bei uns gerade draußen. Oh, Musik. Das ist aber schon schön. Oh.
Das klingt nach einem Klingelton. Oder macht die Mauer Musik. Was würdest du sagen, diese Regenrinnen, die wir da ab und zu sehen, sind die historisch oder sind die nachgerüstet? Also zur Beschreibung, wer das Video gerade nicht sieht, es ist halt eine, ja, wie so ein Auslauf aus der Mauer, der steht so 30 cm raus, ist aus Stein und quer über den Weg ist dann halt so eine Rinne im Boden und führt dann eben zum einen Stück an der Mauer, lustigerweise am dem Feind zugewandten, trutzigen Teil, führt er dann raus. Oh nee, gar nicht wahr, in die andere Richtung. Okay, Entschuldigung, ist es doch zur, das Wasser bleibt in China, geht nicht zu den Nomaden raus.
Na, ich würde fast sagen, dass die auch alt sind, weil ich meine, ein Problem mit Regen, wenn es nicht ordentlich abfließt, hätte man ja im militärischen Nutzungszeitraum auch schon gehabt. Ne? Ja, und die sind ja relativ, wenn man so will, jetzt fast gesagt dicht, aber ich meine, die Mauer könnte, sieht ja fast aus wie ein römisches Aquädukt und wenn da irgendwie so viel Wasser die Rinne runterkommt, also von der Spitze, auf der die Mauer quasi über einen Berg geht, dann hast du ja schon vielleicht bei starkem Regen ganz schön eine Menge, die sich dann auch unten sammeln wird. Also muss man schon ganz gut abwässern. Entwässern. Ja,
voll schlau. So. Ja. Ich bin immer so, ich habe kein Gefühl dafür, wann welche Gedanken in der Architektur irgendwie so entstanden sind und vergesse immer, dass selbst in der Antike irgendwie schon Kanalisationen vorhanden waren und dieses Ding mit dem Wasser schon relativ bekannt
war. Ja. So, wow, das muss später eingebaut sein. Die hat schon ab, also einen Regenkanal. Ja, aber nee, klar, ja. Das ist gerade total schön, weil es sowohl irgendwie so ein fast schon Abendlicht ist, ne? So ein warmes Licht und gleichzeitig schneit es noch und hat eine gewisse Klarheit, aber doch irgendwie in die Ferne. Ist gerade irgendwie ganz cooles Wetter.
Ja, gerade sind ein bisschen viele Schnitte drin. Mir wurde eine Walking-Tour hier versprochen.
Im Augenblick wird
der steht jetzt gerade sehr viel.
Ja. Da ist auch irgendwie so ein Freizeitpark eingebaut, ne? Ich bin gespannt, was das noch ist.
Ich bin jetzt gerade etwas entgeistert, das sieht ja schrecklich aus. Das erinnert mich jetzt an so holländische... weißt du, woran mich das gerade erinnert? An dieses Ding, wo wir in im Baskenland oben auf dem Berg waren. Wie hieß das nochmal? Gut, dass ich sowas in diesem Podcast nicht wissen
kann. Bastenland oben auf den Bergen.
Da sind wir doch angehalten, Biarritz oder so. Und dann sind wir da irgendwie mit so einer Seilbahn hochgefahren.
Ach da.
Waren in so einem stillgelegten, lustigen, kleinen... Daran erinnert mich das irgendwie gerade so ein bisschen.
War es nicht San Sebastian? Der Berg da, Monte irgendwas?
Ja, San Sebastian war das. Das hat jetzt gerade so den ähnlichen, trashigen Vibe.
Ja. Jetzt hat er auch irgendwie aufgehört zu walken. Ne? Wir kriegen nur noch so verschiedene
Einstellungen. Ja, ich möchte mein Geld zurückschnitten.
Ja. Aber das ist nochmal eine schöne Einstellung, wo man sie auch von der Seite sehen kann, wie das Zickzack wirklich, also der Bergform folgt, was wir eben schon hatten. Und drumherum ist ganz schön stark bebaut. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja.
Die Kapitelmarken versprechen mir aber, dass wir gleich Downhill-Walking bekommen.
Ja, das ist... Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, haben wir noch welche wichtigen Details vergessen? Fiese Kameras, die aussehen wie Männchen.
Ja, das sind doch Überwachungskameras. Ich dachte gerade, das wäre so ein Münzferngucker, die ich ja riesengroße Abzocke finde und ein ganz, ganz schlimmer Teil meiner Kindheit sind.
Ja.
Okay, jetzt geht's um Downhill-Walking los. Jetzt geht's runter.
Freut man sich, dass es bergab geht? Ah ja. dass die Mauer UNESCO Weltkulturerbe ist und das schon seit 1987.
Das ist doch hier neben uns so eine Business-Vereinigung, die hier schön zum Geschäftstermin nochmal hier schön sich die chinesische Mauer angucken und jetzt gleich wieder zum Vertragsabschluss in den Benz steigen und damit irgendwo nach sonst wo gefahren werden.
Ja, in Finnland geht es in die Sauna zum Vertragsabschluss und in China auf die Mauer. Hm. So verschieden sind die Kulturen. Ist doch schön.
Das ist ein Wahnsinnsding. Lustig, dass die mittlerweile so durchbrochen wird für Autobahnen und Schienennetze und auch untertunnelt wird und weiß ich nicht was.
Ich finde das, was ja oft in Filmaufnahmen oder auch in Fotos von so einer 3D-Berglandschaft nicht so rauskommt, wie krass das räumlich ist. Aber das Ding wirkt ja schon super räumlich.
Ja.
Es muss halt vor Ort noch viel abgefahrener sein.
Du fragst gerade noch nach Details. Ich hätte noch die lustige Anekdote, dass die Chinesen die Schubkarre erfunden haben.
Was?
Ja. In China wurde die Schubkarre erfunden.
Für die Mauer?
Ah, nee, wahrscheinlich nicht für die Mauer, aber für Bauwerke, also ne, Zeug mit relativ geringem Aufwand zu, ich schätze mal, das ist auch für Ochsen und so früher da benutzt worden, ne? Um da, also so das Prinzip, dass man so zwei Stäbe mit einem Rad verbindet und dann so einen Ochsen irgendwie planieren lässt oder so, da hängt eine Jacke am Baum, das sieht irgendwie skurril aus.
Ja, das gibt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schubkarre für die chinesische Mauer erfunden wurde, so circa 1 zu 20 ist, oder? Ja. Aber das ist jetzt etwas dumm gerechnet. Ich habe die Statistik nicht aufgepasst.
1 zu 20, war das jetzt ein Seitenhieb auf die Menge an Arbeitern, die mitgeholfen haben?
Wenn die der 20. Chinese mitbaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei draufkommt, doch auch 1 zu... Egal, lassen wir das.
Ja, ja. Den Weg, den wir gerade runtergegangen sind, war der neu oder war der historisch? Das sah irgendwie so ein bisschen seltsam aus, wie das in die Steine gearbeitet war.
Ja, das wirkt irgendwie neu. Also so oft, wie das saniert und umgebaut wird. Ich las auch, dass eigentlich die ganze Zeit permanent saniert wird. Ich meine, das ist wahrscheinlich relativ viel sogar neu und vielleicht auch Teile.
Na gut, dann müsste ich ja meinen Vorwurf von eben etwas revidieren, dass sie dann offensichtlich doch da was Sinnvolles mitmachen.
Ja.
Und das nicht nur als historisches Mahnmal der Zerstörung irgendwie stehen lassen. Also der Zerstörung anheimgeben. So.
Nee, es wird schon gepflegt. Voller Stolz nehme ich an. Die wurde übrigens auch zu einem der neuen 7 Weltwunder gewählt, von einer etwas fragwürdigen Aktion. Aber immerhin haben 70 Millionen Menschen dafür 2007 abgestimmt.
Ich muss mich übrigens korrigieren. Wir sind hier beim Podcast, der die Fakten erst so im Laufe der Zeit Schritt für Schritt aufbaut. Es war nicht jeder 20. Es waren bis zu 20% der Bevölkerung.
Ja, aber da ist doch die Quote mit der Schubkarre dann sogar schon bei 1 zu 4.
Da sind wir schon bei
1 zu 5. Oh Gott.
1 zu 5. Also
wir haben wieder Wahnsinn. Mal so, wie wir letzte Folge bewiesen haben, dass wir nichts über Carione wissen, aber alle anderen schon, ist es hier mit Mathe ähnlich. Jetzt wird's aber echt Freizeitpark. Ach du liebe Güte.
Jetzt wir laufen gehen wir jetzt durch so ein Gitter durch.
Ja, so Zickzangen, Schlangen-Wartewege, zum Glück ohne
Warten.
Ja, die
typischen Freizeitpark-Wartewege.
Ja. Genau. Oh Gott, mir wird ein bisschen schlecht von hin und her. Ich bin ja sehr Motion Sickness gefährdet. Wir erinnern uns an unsere Beamer- und Spiele-Eskapade, die mich...
Mir fällt auch gerade auf, dass wir etwas zu wenig beschreiben, weil wir irgendwie gerade davon ausgehen, dass alle und uns diese Walking-Tour blicken. Also wir laufen gerade an so einem, sieht aus wie eine Achterbahn irgendwie, so der typische Einstiegsbereich einer Achterbahn. Da sind Zahlen rechts, es geht steil runter, wir sehen wieder diese schöne hügelige Berglandschaft neben der Mauer. Und jetzt gehen wir zum letzten Sitz und da kommt jetzt eine einsitzige Bobbahn. Okay.
Bunt mit roten und grünen Sitzen und pinken und blauen Bügeln, die man auch bitte runter macht, sonst tot.
Ach, die macht man selber runter. Ach, das ist ja,
man selber
das
runter.
Ist ja Vertrauen.
Und jetzt geht's ab. Also wir fahren tatsächlich die Downhill-Achterbahn, Quietschi, Freizeitparkbahn runter. Also wie
ist das
vorher
so eine
den Berg.
Bobbahn, die einfach nur mit Schwerkraft arbeitet?
Ja.
Oh, gut, das machen die meisten Achterbahnen, ja, was rede ich da eigentlich?
Also meine Assoziation, dass es ein Freizeitpark ist, dass wir so auf die Art und Weise den Berg hochgebracht werden, wie jetzt wieder runter, macht ja auch voll Sinn. Das ist das gleiche System an Wägelchen und Schienen und Wagen.
Ach so, du meinst, dass das quasi jetzt wirklich nach unten geht und wir gar nicht wieder hochfahren?
Das würde ja sogar so Sinn machen. Verstanden. Also die Schwerkraft zieht uns gerade nach unten und wenn es besser geölt wäre, wird es auch schneller gehen, ehrlich gesagt.
Naja, wenn das ein Transportmittel ist, dann soll das vielleicht gar nicht schneller gehen. Aber das ist gerade sehr skurril.
Aber die Menschen gesichert werden mit Kopfbügeln, ist es ja nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein bisschen Abenteuermittel. Das finde ich jetzt gerade extrem witzig. Damit habe ich nicht gerechnet und noch nie was von gehört. Das ist, ja, wie nennt man denn das? Slide, Rutsche, aber es ist ja auch nicht schwerkraftbetriebene Wagenbahn mit Ausblick und Kurven gibt. Und sehr grünem Dach.
Das Quietschen ist ich weiß ja auch nicht. Ja, cool. Also wir fahren unter so einer grünen Überdachung, Verstrebungsdings, und da sind auch überall so Rundspiegel.
Ja, die kenne ich eigentlich nur von gefährlichen Einfahrten. Ist das so, dass da uns eine Bahn gleich begegnet und wir anhalten müssen, wenn die kommt, oder?
Exakt dieselbe Frage stellte ich mir auch gerade.
Ja.
Ist praktisch überdacht. Die Bahn ist nicht voll besetzt. Die meisten Sitze sind grün, ein paar sind rot. Da ist wieder so ein Spiegel. Und das geht ganz schön weit. Also ja. Wir blicken hier gerade runter ins Tal. Da kommt gleich noch eine Kurve, aber das wird irgendwie nicht schneller. Also das ist irgendwie ein bisschen lame, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Menschen hinter uns sehen auch nicht so wirklich excited aus.
Nee,
und es gibt auch... Es gibt auch mindestens zwei Spuren. Ich weiß nicht, ob die andere nach oben führt oder ob man da im Zweifel auch bei mehr Andrang auch noch mehr Leute runterschubsen kann.
Das wird nicht so ganz klar. Also irgendwie muss die Bahn ja auch wieder hoch. Deswegen würde ich schon deiner These beipflichten, dass das andere die Gegenspur einfach ist, weil ich habe noch niemanden gesehen. Und das müsste ja auch dann gezogen werden, ne? Also oder hat die Motor, den sie dann anmachen, dann fährt die einer hoch oder...
Na, es müsste ja mit dem Ziehen also funktionieren, wie wir hochgekommen sind. Da wurden wir ja auch hochgezogen. Allerdings sind da keine
Schienen. Nur das andere war ja so recht linear, ne? Also das war ja jetzt nicht so serpentin wie hier. Oh, es wird schneller. Oh, es wird schneller hier. Na gut.
Wow, so ein bisschen wie in Star Wars. Also man muss das so, ne?
Aber wie angenehm, dass die komplett überdacht ist. Ganz regnen,
ja. Ich meine, da ist man zwar die ganze Zeit auf der Mauer, wo es so viel regnet, ist nicht überdacht.
Da kommt die Gegenbahn, da ist die Gegenbahn.
Die guckt aber auch nach unten.
Die guckt auch nach unten, verdammt nochmal.
Ja. Ich gucke sie hoch. Oh nein, ist die Musik. Das Video ist vorbei.
Verstehe ich nicht mehr.
Okay. Jetzt habe ich gerade Spaß und das Video ist vorbei.
Das ist immer so. Immer wenn es am schönsten ist, soll man Schluss machen.
Aber jetzt die Bahn nach unten.
Okay.
Uff, vorbei. Aua.
Das ist also...
Ich bin etwas, es ging jetzt alles sehr schnell, aber ich bin irgendwie sehr begeistert, sowohl von der Mauer als auch von dem wirklich skurrilen Gesamterlebnis. Das hätte ich so nicht erwartet.
Nee, dass da so Freizeitparks und sonstige Dinge dran gebaut sind, habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich habe eigentlich irgendwie gedacht, weil China ja wirklich ein Land ist, was also seine Kulturerben sehr, du weißt, was ich meine.
Sein Kulturerbe,
dankeschön. Ja, eigentlich sehr wertschätzt im Sinne von auch sehr, ne, hochhält, in Anführungszeichen. Das hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt schon erwartet, dass man da eben so die üblichen Hochwege hat, also Wege, die da hochführen. Oh, mein Deutsch ist heute.
Jetzt können wir ja schneiden übrigens. Das machen wir nicht, ne?
Nein, das machen wir nicht. Das wäre ja langweilig. Es kommt, dann haben wir ja, dann hätten wir ja Stoff. Für den Jahresrückblick und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Nee, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, also dass das so da auch wirklich reingebaut ist und so skurril ist. Also das hätte ich ausgerechnet in China wirklich nicht erwartet. Macht der Satz so Sinn? Also, nein.
Es gibt ja auch verschiedene Segmente. Manche sind sehr überlaufen und wahrscheinlich auch entsprechend touristisch erschlossen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie weit die von Peking oder Beijing entfernt sind in Autofahrstunden, da gibt es halt unterschiedlich gut erreichbare Punkte und die besser erreichbaren, nehme ich an, sind die besser besuchten und die weniger gut erreichbaren, da gibt es also einige, die sind auch problemlos zu wandern, da kannst du auch dann 3 Stunden, 4 Stunden mal auf der Mauer laufen und dann andere sind halt komplett kaputt. Vielleicht hat man sich einfach ein bisschen gesagt, je nachdem, welche Zielgruppe, müde Rentner, die gerne den Berg runtersliden oder abenteuerlustige Kletterer, gibt es halt verschiedene Segmente. Ne? Ich meine, das haben sie ja genug von dieser Mauer.
Hm.
Ja. Jetzt würde ich da gerne noch ein bisschen mehr rumlaufen irgendwie, aber ich bin gerade so abrupt rausgerissen, was ich bisher nach Pakana Walking Tour so stark hatte.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Denn letztendlich ist es ja dann doch dasselbe. Also es ist eine Mauer, die halt immer wieder von Trutzburgen unterbrochen wird und aussieht wie eine mitteleuropäische Ritterburg aus Playmobil.
Ich bin schon so ein bisschen jemand, der das mag, wenn das gleiche System, also das gleiche Design in verschiedener Form wiederkehrt, also in verschiedenen Landschaften nochmal leicht anders sich präsentiert und dadurch andere Einblicke ergibt oder andere Strukturen macht, obwohl es nicht anders ist, ist es doch trotzdem in der Anwendung sehr verschieden, weißt du nicht, ich mag das irgendwie. Naja.
Na gut, du hast verschiedene Orte, so ein bisschen wie der Grand Canyon, ne? Du kannst ihn von verschiedenen Orten aus anfahren und irgendwie ist es dann doch immer dasselbe. Es ist ein Kulturdenkmal der etwas größeren und multiple anfahrbaren Art.
Ja.
Kostet das eigentlich Eintritt? Wissen wir das?
Habe ich nicht mitbekommen. Die Bahn bestimmt.
Stimmt, die Bahn kostet bestimmt Eintritt. Die muss ja auch gewartet werden. Offensichtlich Mutig kostet sie nicht so viel, denn sie quietscht.
Ja. Ja, das war jetzt ein witziger, wilder, winterlicher Mauerblick. Bin gerade irgendwie ganz glücklich, dass wir es mal gemacht haben.
Ja, jetzt muss ich da auch nicht mehr hin, ne? Das ist ja.
Nee, genau. Ja. Checkmark dran, kann ich es jedem erzählen, sage ich morgen, auf Montag auf der Arbeit, am Wochenende. Was hast du gemacht? Über Mauer, China.
Oh, richtig. Chinesische Mauer, einmal kurz rauf, runter. Da ist eine Achterbahn. Und sagen so, hä? Damit kannst du es auch belegen, weil das weiß niemand.
Ja.
Also das glaubt dir sofort, das kannst du dir halt nicht ausdenken, dass da eine Bobbahn dran ist.
Ja.
Und Mülleimer und den Kaugummiautomaten. Gut, damit
ja.
Haben wir euch an die Hand genommen und eine Handreichung zur Begehung des großen Drachen, wie sie von mancherorts genannt wird, die chinesische Mauer, die nicht nur eine, sondern viele ist. Und wenn ihr viele seid und uns etwas in den Hut tun möchtet, dann könnt ihr das auf schöne-ecken.de tun. Denn wenn ihr viele seid und das nur ein paar machen, dann freuen wir uns. Denn dann kriegen wir was in den Hut für unsere nächsten Touren und unsere nächsten Ausgaben, die wir für Server und sonstige Dinge haben. Da sagen wir ganz doll Danke für. Und Danke sagen wir auch für die Millionen von Kommentare, die ihr uns schreibt. Nein, Millionen sind es nicht. Aber hätten wir gerne. Wenn ihr nicht bei den Millionen dabei seid, dann schämt euch. Nein, schämt euch nicht, denn wir haben euch lieb. Schreibt uns genau. Was. Auf allen
Wer
Kanälen.
Weiß, vielleicht wurde jetzt während dieser Folge nach unserem Aufruf bereits vielleicht nicht ganz diese Menge an Kommentaren geschrieben, aber so in die Richtung. Ja, das wäre schön. Ja, dann bleibt dran und macht's gut. Wir haben eine Menge spannende Themen. Es wird jetzt nicht immer Walking-Touren geben. Wir haben Folgen mit großem Input und die wir auch entsprechen. Wir haben ja euch versprochen, mehr Verdichtung, mehr Recherche und so weiter für euch zu machen. Alles das kommt bald auf euch zu. Lass es Frühling werden.
Ich lasse die Versprechung jetzt immer Cornelis machen, weil dann kann ich am Ende des Jahres immer sagen, so, ja, ich habe da nichts versprochen.
Ich sehe mich schon Versprechungen zusammenschneiden. So.
Genau, wir machen heute dann die große Versprechungs- und nicht eingehalten Folge. Nein, liebe Hörerschaft, wir wissen, was ihr gerne möchtet und wir wissen, dass ihr Touren möchtet und die Touren sind geplant. Logistisch ist das alles sehr anspruchsvoll, denn das mit dem Leben, das ist nicht mehr so einfach wie früher. Und das kriegen wir aber irgendwie wieder in den Griff und dann gibt es auch wieder Touren und draußen und alles und die Ausreden werden dann nicht mehr gebraucht. In diesem Sinne, freut euch auf die nächsten Folgen und wir freuen uns auf euch.
Und auf die nächsten Folgen freue ich mich auch, die zu machen.
Und das darf sich auch auf die nächsten Folgen freuen. Hilfe, jetzt ist aber gut, hier genug chinesische Mauer. Meine Zunge ist schon so verknotet, wie diese Mauer auf dem Bergkamm liegt. Bewertet uns
es
gerne
spät,
noch bei.
Es ist vor anstrengend. Wir machen jetzt Schluss.
Bewertet uns gerne noch bei iTunes ja. Und anderen Podcast Darreichungsformen wie zum Beispiel bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auch, wenn ihr aus Versehen oder bewusst die 5 Sterne drückt, weil alles andere, da müssen wir ganz doll weinen. In diesem Sinne bis in 2 oder 3 Wochen. Ich glaube, es sind 3 im Moment. Bis zur nächsten Folge. Wir haben euch lieb und bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.